KPMG Law on Air.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge KPMG Law on Air. Mein Name ist David Rode. Rechtsabteilungen haben es mit großen, umfassenden Datenmengen zu tun. Damit kann man effizienter und strukturierter umgehen, als das momentan hier und da noch der Fall ist. Es gibt nämlich inzwischen eine große Auswahl an digitalen Anwendungen, die bei den meisten Unternehmen vorhanden sind, aber die oft gar nicht genutzt werden. Es geht um Low-Code. Was das ist und wie Sie das nutzen können, darüber sprechen wir. Ich begrüße meine beiden Gäste. Philipp Glock ist wieder bei uns. Er ist Partner der KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft MBH und Leiter IT and Innovation. Hallo Philipp, grüß dich.
Ja, hallo, grüß dich.
Und Kai Kupsch ist da, Manager bei KPMG Law im Bereich Legal Operation und Technology mit dem Schwerpunkt Legal Tech. Hallo Kai.
Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute Teil dieses Podcasts zu sein.
Ja, schauen wir mal auf den Ist-Zustand erstmal vielleicht in Rechtsabteilungen. Wie sieht es da so nach eurer Erfahrung bisher aus in Bezug auf digitale Anwendungen, die Arbeitsprozesse ja eigentlich mal erleichtern sollen, Philipp?
Ja, also ich glaube, dieser ganze Legal-Tech-Trend begann ja so vor nicht mal 10 Jahren, vielleicht sind es auch 8 Jahre oder 7 Jahre, je nachdem, wann man dann den Start so ziehen möchte. Und sind dann verschiedene Anwendungen gewachsen, meistens vergleichsweise isoliert, die von Rechtsabteilungen mehr und mehr genutzt wurden. Das ist ja ein guter Start, dass auch Rechtsabteilungen das Thema Digitalisierung schauen. Und was aber relativ wenig geschehen ist, und das ist schon der aktuelle Trend, und dazu gehört natürlich insbesondere auch das Thema Low-Code, ist, dass Unternehmen und vor allem Rechtsabteilungen von Unternehmen viel mehr schauen, welche Technologien sind ohnehin da. Mein Kollege Kai Jakob sagt immer E-DA-Technologie, die ich dann eben auch nutzen kann in der Rechtsabteilung. Mhm. Damit ich mal wegkomme von diesem Zoo an verschiedenen Applikationen und solche Low-Code-Anwendungen, die in HR, im Marketing, im Einkauf ohnehin verwendet werden, dann auch für die Rechtsabteilung zu verwenden. 2, 3 Vorteile. Naja, zum einen sind die Lizenzen schon da, die Technologie ist schon gekauft, möglicherweise muss man die aufstocken, möglicherweise aber auch nicht, je nach Paket. Mhm. Zweitens, es gibt Erfahrung auch schon im Unternehmen mit der Anpassung und Implementierung. Und drittens, man hat natürlich auch weniger Argumentationsaufwand gegenüber der eigenen IT oder dem CTO, die oder der ohnehin schon diese Technologie gekauft und angebordet hat und sich damit auskennt und oftmals wenig Lust hat, noch eine weitere quasi Einzelfalltechnologie onzuboarden. Und insoweit ist es sinnvoll für Rechtsabteilungen und wird auch mehr und mehr angenommen.
Kai, wie siehst du das? Wie siehst du den Ist-Zustand?
Ich kann das auch von meiner Perspektive und aus der Beraterbrille nur unterstreichen, was wir klar beobachten. Und ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass der Rechtsmarkt in Deutschland vor der Herausforderung steht, dass man immer mehr erledigen muss mit einer sinkenden Anzahl an Rechtsanwälten, die zur Verfügung stehen. Das Ganze hängt dann auch mit der Pensionierungswelle zusammen, die uns bevorsteht. Mhm. Und damit fehlen schlichtweg Juristen. Wir beobachten schon seit 10 Jahren, so wie Philipp das erwähnt hat, dass Legal Tech immer relevanter wird. Aber ich beobachte aktuell in dem Bereich Low-Code, dass viele Rechtsabteilungen gerade aus dem Dornröschenschlaf aufwachen und sich initial damit auseinandersetzen, wie sie ihr Service-Offering und ihre internen Arbeitsprozesse weiter optimieren können. Es gibt da natürlich auch Technologie-Leader am Markt, die schon ihre gesamten Prozesse voll digitalisiert haben. Das sind aber die allerwenigsten. Und was da auch noch mit hinzukommt, ist die Beobachtung, dass Lösungen bis jetzt, wie Philipp das auch schon erwähnt hat, häufig gekauft wurden, um Probleme zu lösen. Die waren nicht Teil einer ganzheitlichen IT-Strategie. Und das versuchen die meisten Rechtsabteilungen jetzt zu ändern und sich wirklich von Grund auf anzuschauen, wie man sich aufstellen muss. Und da ist insbesondere der Themenbereich Legal Tech total relevant und total wichtig. Und das Ganze wird natürlich auch davon flankiert, dass durch den KI-Hype jetzt jeder in der Rechtsabteilung eine viel höhere Motivation dazu hat, Technologie einzusetzen.
Jetzt ist ja schon ein paar Mal der Begriff Low-Code gefallen. Darum geht es auch heute bei uns im Podcast. Nochmal einen Schritt zurück, mal für die Einsteiger, für alle, die jetzt bisher noch nicht so tief in den digitalen Anwendungen drinstecken. Was ist Low-Code genau? Was kann ich damit machen?
Ja, man kann sich das vorstellen wie eine Art Baukasten. Also wenn ich jetzt meinem Neffen zuschaue, der baut halt manchmal ein Haus, manchmal ein Schloss, manchmal ein Auto. Und so ist es mit Low-Code auch. Ich kann eben sagen, ich habe verschiedene, je nachdem wie das ausgestaltet ist, Module oder verschiedene Applikationen, die ich bauen kann. Dahinter ist schon auch Code versteckt.
Mhm.
Ich muss aber nicht selbst quasi die Programmiersprache verwenden, sondern ich kann das im Prinzip wie eine Art Baukasten zusammenbauen. Das ist eine sehr vereinfachte Darstellung. Aber das ist eigentlich der Charme der ganzen Geschichte, sodass ich im Prinzip relativ schnell und relativ unkompliziert, relativ auch komplexe und hochwertige, je nachdem, welche Plattform ich verwende, ich sage jetzt einfach mal Tools bauen kann. Und es ist sozusagen eine Vereinfachung des Coding-Vorgangs. Und damit bringt es natürlich eine große Flexibilität mit sich.
Gut, das klingt jetzt im ersten Moment relativ einfach, wenn man das jetzt so hört. Trotzdem muss man nicht dennoch ein bisschen programmieren können oder ein gewisses Programmierverständnis mitbringen? Wie ist das?
Der Charme bei diesen Lösungen liegt da drin, dass man kein klassischer Entwickler sein muss. Das heißt, man sitzt nicht den ganzen Tag vorm Laptop und zackt eine Zeile Code nach dem anderen in die Tasten. Stattdessen baut man, und das ist natürlich auch immer plattformabhängig, beispielsweise mit Drag-and-Drop-Funktionalitäten, sich selber Benutzeroberflächen, Workflows und die gesamte Anwendung zusammen.
Mhm.
Was aber trotz allem nicht heißt, dass man eine gewisse technische Expertise mitbringen muss. Und um Bild der Bausteine zu bleiben, mit einem Bausteinkasten kann ich mir zwar schnell ein kleines Haus auf meinem Schreibtisch zusammenbauen, aber nur weil ich weiß, wie das geht, heißt das noch lange nicht, dass ich auch ein richtiges Haus bauen kann.
Mhm.
Und hier wird häufig der Begriff Citizen Development verwendet. Das heißt, die Mitarbeiter im Fachbereich bauen selber Anwendungen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich stehe dem Begriff etwas kritisch gegenüber. Und rate ausdrücklich dazu, auch adäquate und ausgebildete Experten einzubinden, weil es gibt einen großen Unterschied zwischen Dinge tun und Dinge richtig tun.
Okay, dann mal ganz konkret. Wie können denn jetzt Anwältinnen und Anwälte bzw. ihre ganze Rechtsabteilungen ihre Arbeitsabläufe mittels Low-Code optimieren aus eurer Sicht, Philipp?
Ja gut, vielleicht mal ein, zwei Beispiele. Also ich glaube, dass wirkliches Low-Code in der Regel dann nicht so einfach ist, dass jeder Rechtsanwalt das wird machen können. Entweder habe ich ein Expertenteam oder, Kai hat es gerade erwähnt, wenn wir über Citizen Development sprechen, zumindest einzelne Mitarbeitende in der Rechtsabteilung, die bis zu einem gewissen Grad das können. Also das vielleicht nochmal ergänzen zu der Frage, wie nutze ich das in der Rechtsabteilung? Es wird jetzt nicht so sein, dass jeder Kapitalmarktrechtler unbedingt Low-Code-Anwender wird. Aber ich kann das schon dort auch dezentralisiert bis zu einem gewissen Punkt machen. Anwendungsgebiete sind entsprechend des Baukastenbilds theoretisch nahezu unbegrenzt. Was wir natürlich häufig sehen, sind die Bereiche, in denen Rechtsabteilungen Effizienzgewinne sehen. Das bedeutet zum Beispiel Workflows. Das heißt, wie kann ich die Abläufe von A, B und C hin optimieren. Ein zweites Thema, da sehr verwandt, ist das Thema Intake. Also wie bekomme ich möglicherweise schneller, intelligenter Anfragen auch aus dem Business jenseits der klassischen Methoden, Telefonanruf, E-Mail an die richtige Person auch geleitet. Das führt natürlich dazu, dass ich das weiterdenken kann bis hin zu richtigen, ja, sozusagen Meta-Management-Lösungen, in denen ich meine Arbeitsabläufe insgesamt steuere, jenseits davon, dass es natürlich auch da Speziallösungen auf dem Markt gibt. Und das sind so einige der klassischen Anwendungsbereiche dafür oder auch automatisierte oder semi-automatisierte Beantwortung von Rechtsfragen, wenn ich einen relativ einfachen Prüfablauf habe. Also das sind solche Dinge, die ich damit ganz gut machen kann.
Kai, willst du ergänzen, also weitere Anwendungsfälle, siehst du weitere Anwendungsfälle?
Ja, Philipp hat das schon ganz gut zusammengefasst. Es gibt kleine Anwendungsfälle bis zu sehr großen Anwendungsfällen. Sicherlich ist hier auch wichtig zu sagen, wenn ich damit anfange, so eine Plattform zu nutzen, sollte ich vielleicht nicht gleich die eierlegende Wollmilchsau entwickeln.
Mhm.
Aber beispielsweise Anwendungen wie einen NDA-Creator, wie einen Legal- und Litigation-Reporting, wie einen Jahresabschluss- und Kanzleimanagement-Prozess, ein KPI-Dashboard, ein Key-Account-Finder. Und ich könnte die Liste unbegrenzt weiter fortführen. Das sind alles Anwendungsfälle, die wir bereits bei unseren Kunden gebaut haben, bieten sich dafür an. Wichtig ist, dass man je nach Plattform nicht unbedingt einen extrem individuellen Prozess im Hintergrund hat, weil wenn ich am Ende 50 Prozesspfade digitalisieren muss, dann ist das mit sehr großem Aufwand verbunden und vielleicht durch einen Experten besser lösbar.
Mhm.
Und wenn ich strukturierte Daten vorliegen habe. Und das trifft auf die allermeisten Lösungen oder auf die allermeisten Prozesse in Rechtsabteilungen zu. Und einfach gesprochen, wenn ich aktuell eine provisorische Excel-Lösung oder ein komplexes Excel-Tool einsetze, wäre das der perfekte Startpunkt, um sich diesen Prozess mal kritisch anzuschauen und darum eine Anwendung zu bauen.
Und wenn man das jetzt mal ausprobiert, gehen wir mal wirklich richtig rein ins Leben, wenn ich als Unternehmer Low-Code ausprobieren möchte, was brauche ich dann dafür, ausgehend von einer Excel-Tabelle, mit der ich mal angefangen habe, was brauche ich jetzt dafür an Zeit, an IT, Lizenzen und so weiter, um das zu digitalisieren für mich, weiter zu digitalisieren?
Ja, das ist natürlich auch nicht unbedingt pauschal zu beantworten, weil das immer abhängig davon ist, welche Plattform man einsetzt.
Klar.
Um das an einem Beispiel festzumachen, würde ich mal die Microsoft Power Plattform ansprechen. Und wenn ich damit loslegen möchte, benötige ich lediglich eine Microsoft E3-Lizenz. Auch für jemanden, der kein Experte ist, das haben die allermeisten Unternehmen sowieso im Einsatz. Ein Ansprechpartner bei der IT und wir haben da beobachtet, dass wir teilweise schon innerhalb von einer Woche, zwei Wochen ins Entwickeln gekommen sind. Wichtig ist auch hier, man sollte nicht direkt losrennen und sagen, ach, das ist ein Baukasten, ich baue mal ohne Anleitung und am Ende stellt man fest, dass ein paar Teile immer noch auf dem Boden liegen. Man muss den Prozess natürlich schon sauber anfangen und sich erstmal die Anforderungen überlegen, das sauber strukturieren, verschiedene Mitarbeitende einzubinden, die dann am Ende mit der Anwendung arbeiten sollen. Aber wenn das vorhanden ist und man jemand mit einer gewissen Expertise hat, der das umsetzen kann, das kann in der Rechtsabteilung sein, das kann in der IT sein, dann ist das der perfekte Ausgangspunkt. Und das Einzige, was aus meiner Perspektive in der Rechtsabteilung zwingend erforderlich ist, ist ein Mitarbeiter mit einem gewissen Tech-Know-how und einer gewissen Tech-Begeisterung. Der oder die muss das nicht selber bauen können, aber muss verstehen, wie so eine Anwendung im Groben funktioniert, um dann die Anforderungen an die Techniker weiterzugeben.
Und die Frage aller Fragen natürlich auch in dem Zusammenhang, was kostet's? Kann man da allgemeingültig was sagen? Kann man da eine Hausnummer geben, was man investieren muss, auch an Zeit?
Also um beim Beispiel Microsoft zu bleiben, mit einer Microsoft E3-Lizenz kostet mich das Bauen von einer einfachen Anwendung erstmal gar nichts. Wenn ich jetzt komplizierte Workflows benötige oder Dashboards gestalten möchte, dann kommen hier geringe zweistellige Lizenzkosten pro Nutzer pro Monat auf einen zu. Bei größeren Anwendungen können aber durchaus, wenn wir jetzt auf Plattformen schauen, die sehr mächtig sind, auch hohe fünfstellige bis kleinere sechsstellige Beträge aufgerufen werden, weshalb wir schon empfehlen, dass wenn man mal das sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte und man noch keine Technologie schon gekauft hat, man sich als erstes mal die Power-Plattform anschaut, damit loslegt, man hat nicht viel zu verlieren, man hat geringe Kosten und wenn man dann feststellt, oh, ich habe sehr viel kompliziertere Anwendungsfälle und ich möchte das ganze Thema größer machen, ist natürlich auch der Gedanke nicht unbedingt falsch, sich mal die größeren, mächtigeren Plattformen anzuschauen. Aus meiner Erfahrung löst aber so eine Microsoft Power-Plattform viele der Use Cases ohne weitere.
Also da schlummert viel in den Rechtsabteilungen an Know-how, was noch gar nicht so richtig genutzt wird. Kann man aber mal ausprobieren mit Low-Code-Anwendungen. Da lassen sich wirklich Arbeitsabläufe optimieren. Bedanke mich für das Gespräch, Philipp Glock und Kai Kupsch.
Danke dir. Danke sehr und danke auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen für die Zeit und das Interesse an dem Thema.
Ja, und wer weitere Fragen hat, der kann sich gerne natürlich auch an Philipp und Kai direkt wenden. Die Kontaktdaten, die stehen wie gewohnt in den Shownotes. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.
KPMG Law on Air.